Magdalena, erinnerst du dich an einen Film, in dem das Sterben noch schöner aussah als in The Room Next Door?
Himmel, du stellst Fragen. Auf die Schnelle ganz ehrlich nicht. Wobei das Sterben selber sieht ja dann eh gar nicht so schön aus. Also die ganzen Begleiterscheinungen sind überraschend schön.
Das ist eine spannende Frage, über die wir bestimmt heute auch sprechen werden. Wie schön ist das Sterben in The Room Next Door? Aber Jens, wie ist es bei dir? Ist dir schon mal ein Film begegnet, in dem der Prozess des Sterbens noch stilvoller inszeniert wurde als hier von Pedro Almodóvar?
Stilvoller sicherlich nicht, aber mir fällt auch der thematisch nicht ganz unverwandte Film Ivo von Eva Trubisch, ein deutscher Film, den ich ganz toll fand, der eigentlich jetzt stilistisch anders funktioniert, weil er so eine sozialrealistische Ästhetik hat, aber der trotzdem auch total die poetischen Momente hat und dabei aber alles andere als aufgesetzt ist. Also das wäre meine Antwort, wobei das schon nochmal ästhetisch auseinandergeht, würde ich sagen.
Ich habe mich tatsächlich sehr lange ins Nachdenken begeben müssen, um einen Film zu finden, der ähnlich funktioniert. Und mir ist dann Miller Meets Moses eingefallen, der auch für den Goldenen Löwen nominiert war, anders als Almodóvar dann 2019 nicht gewonnen hat. Der handelt auch von einer Krebserkrankung, allerdings bei einer 16-Jährigen. Und warum er mich an The Room Next Door erinnert, ist die Tatsache, dass es eine ähnliche filmische Herangehensweise ist, die nämlich versucht, einer unheilbaren Krankheit mit einer gewissen Gefasstheit entgegenzutreten. Also auch das Stichwort Sterbedrama, allerdings ganz anders, als man es von den eher tränenreichen Hollywood-Filmen erwarten würde. Wir haben auch hier eine knallige Farbgebung, wir haben aber eben auch auf erzählerischer Ebene den Abgrenzungsversuch. Dennoch gibt es meiner Meinung nach zwischen Miller Meets Moses und The Room Next Door dann einen ganz bedeutenden Unterschied, nämlich bei Miller Meets Moses gibt es trotz aller Bemühungen schlicht nicht diese Planbarkeit des Sterbens, soll heißen, die Realität und ihre Unberechenbarkeit vor allem schieben sich dann doch immer wieder dazwischen. Darüber, ob die im Gegensatz dazu perfekte Oberfläche in The Room Next Door nun eine Bereicherung für die Behandlung des existenziellen Themas Tod darstellt und ob Pedro Almodóvar mit seinem Drama insgesamt den richtigen Ton trifft, gehört sicherlich zu den Fragen, über die wir heute auch sprechen wollen. Und damit sage ich herzlich willkommen zu Katz, dem kritischen Filmpodcast, heute mit Magdalena Miedl
Hi, hallo.
und Jens Balkenborg.
Hallo, grüß euch.
Ich bin Arabella Winzermeier, schön, dass ihr da seid. Magdalena, du bist heute zum dritten Mal bei Katz zu Gast, schreibst und sprichst bereits seit vielen Jahren als Kritikerin über Film und bist mittlerweile aber als Kulturredakteurin der OF-Plattform Topos tätig, korrekt?
Ja, das stimmt so.
Und Jens, du bist zum zweiten Mal mit dabei und schreibst als freier Journalist mit Schwerpunkt Film unter anderem für die FAZ, die EPT Film und die TAZ.
Genau.
Ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam über The Room Next Door diskutieren werden, der ja, wie gehört, dieses Jahr in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wurde. Und das hat mich sehr überrascht. Es ist tatsächlich auch das erste Mal, dass Pedro Almodóvar überhaupt den Hauptpreis bei einem bedeutenden Filmfestival erhalten hat. Bevor wir im Speziellen zu The Room Next Door kommen, würde mich auch interessieren, wie er denn im Allgemeinen dem Werk von Pedro Almodóvar gegenübersteht. Jens, wie ist es bei dir? Erinnerst du dich, was deine ersten Berührungspunkte waren und welche Bedeutung haben denn seine Filme für dich?
Was genau die ersten Berührungspunkte waren, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern. Ich verbinde mit ihm auf jeden Fall, also ich halte ihn für einen großen Regisseur, der mich schon lange verfolgt und den ich verbinde mit, sag ich mal, total knackigen Melodramen, die auch mal gerne in Genregefilde abdriften, die mit Stil spielen und die oft von Frauenbünden erzählen und die mir, glaube ich, auch erstmals so eine Ebene an Geschlechtlichkeit oder Gender neben der, sag ich mal, heteronormativen Idee gezeigt hat. So. Und das ist das, was ich mit ihm verbinde und habe auf jeden Fall Filme wie Die Haut, in der ich wohne oder jetzt auch die letzten beiden Kurzfilme, das waren ja seine ersten amerikanischen, die fand ich auch sehr gut, The Human Voice und Parallele Mütter. Also es ist ein Regisseur, wo ich jedes Mal zumindest schaue, sobald was Neues kommt, dass ich mir das auch schnell ansehen kann. Also ich mag ihn schon. Alles über meine Mutter fand ich ganz toll. Und ich glaube, doch, mal der erste Film, da komme ich gerade nicht auf den Titel, der mit der Frau, die im Krankenhausbett, am Krankenhausbett, was war das nochmal für ein Film? Ich war, war
Mit
das, war
dir,
das, war das alles über
Abelkamea.
meinem. Sprich mit ihr, das war, glaube ich, mein erster Film, den ich von ihm gesehen habe, genau, der mir damals auch schon sehr, sehr gefallen hat. Genau, also für mich ein wichtiger Regisseur auf jeden Fall.
Magdalena, wie ist es bei dir?
Ja, bei mir ist das so ein bisschen so ein Uni-Ding, bin ich draufgekommen. So ist mir lustigerweise auch gegangen beim Schreiben über den Film, also über The Room Next Door, dass irgendwie lauter so Sachen aus dem Filmwissenschaftsstudium wieder dahergekommen sind, weil damals war alles über meine Mutter erst wenige Jahre alt und war irgendwie so ein Riesenthema, auch im Zusammenhang mit so Domestic Melodrama, Douglas Sirk, solchen Dingen. Todd Haynes war da auch ein Regisseur, der da vielfach besprochen wurde. Und ja, Almodóvar und seine, was weiß ich, seine Behandlung der Farbe Rot, also das als roten Faden durch all seine Filme, all diese Dinge waren da irgendwie schon sehr präsent. Und ja, ich finde, in The Room Next Door findet man da ganz viele Dinge einfach wieder. Able con ella,
Ich finde das
war der nicht auch der mit der, war dann nicht sie die Stierkämpferin, bevor sie im Bett lag und im Koma lag? Der war schon super. War eigentlich eine
ja, es ist wirklich lange her. Ich habe den.
Vergewaltigungsgeschichte, weil ihr Pfleger ja
Genau.
sie vergewaltigt und dann ganz fassungslos ist, weil er liebt sie doch. Tja, könnte man jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so erzählen.
Das finde ich ganz interessant, dass jetzt auch gerade du, Jens, das eher spätere Werk als positiv hervorgehoben hast. Ich habe mit dem Spätwerk eher meine Probleme. Insgesamt wechselt meine Rezeption von Almodóvar über die Zeit immer so ein bisschen. Also mein erster Berührungspunkt war damals tatsächlich Volver, weil wir den in der Schule gesehen hatten. Ich hatte von dem Film damals nicht allzu viel gehalten, weil mich dieses sehr stereotype Gegenüber von den taffen Frauen, die man bei Almodóvar ja immer wieder findet, und den eher nichtsnutzigen Männern doch eher gelangweilt hat. Ich fand das ziemlich dröge. Ich hatte also Almodóvar ursprünglich in jungen Jahren eher beiseite gelegt und fand ihn dann auch gar nicht mehr spannend als Regisseur und bin dann später eher durch Zufall über die Haut, in der ich wohne, gestolpert, war dann wiederum sehr angetan von dem, was ich da gesehen habe und habe mich dann etwas tiefer mit ihm beschäftigt und habe auch gemerkt, dass das eigentlich was ganz anderes ist, wofür er steht, als ich nach Volver eben annahm. Und was für ihn oder an ihm für mich so positiv ist, ist dann vor allem diese Lust an der Provokation, das Schrille, auch der Camp in seinem Werk, aber dann auch die Fähigkeit, dieses eher Soap-Opera-hafte tatsächlich mit einer gewissen Ernsthaftigkeit zu verbinden und auch in gesellschaftlich relevanten Themen aufgehen zu lassen. Neben Die Haut, in der ich wohne, mochte ich zum Beispiel La Mala Educación sehr gerne, wo es ja auch um sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche geht. Aber um auf das zurückzukommen, was ich eingangs sagte, gerade mit dem Spätwerk habe ich dann eher wieder meine Probleme, weil ich den Eindruck habe, das Provokative kommt zunehmend abhanden. Es wird alles etwas behäbiger. Und was dann zurückbleibt für mich in der Wahrnehmung als das Besondere, sind diese überästhetisierten Bildwelten. Und die sehe ich gerade auch vor allem in The Room Next Door als eher Störfaktor an. Damit sind wir dann eigentlich schon fast bei der Kritik an The Room Next Door angelangt. Bevor ich euch gleich zu eurer Meinung zum Film frage, fasse ich noch mal ganz kurz zusammen, worum es denn eigentlich genau geht, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Im Film begegnen wir zunächst der erfolgreichen Romanautorin Ingrid, die gespielt wird von Julianne Moore, und zwar bei einer Signierstunde, wo sie dann auch erfährt, dass ihre ehemals enge Freundin eine schwere Krebserkrankung hat. Daraufhin besucht sie dann diese Freundin Martha, die wiederum von Tilda Swinton gespielt wird, immer wieder im Krankenhaus, wo die beiden einerseits ihre gemeinsame Vergangenheit besprechen und rekapitulieren, was seither in ihrem Leben passiert ist. So kommt es dann, dass das enge Band zwischen ihnen wieder auflebt und Martha schließlich Ingrid in ihre Pläne einweiht, dass sie ihr Leben selbstbestimmt beenden möchte, nachdem sich nämlich trotz Behandlung in ihrem Körper weitere Metastasen gebildet haben. Und das möchte sie wiederum mit einer tödlichen Pille tun, die sie sich im Darknet besorgt hat. Ingrid wiederum soll sie dann auf diesem letzten Weg begleiten. Sie soll ihr Beistand leisten und sie dafür in ein angemietetes Haus in Neuengland begleiten. Dort will dann Martha irgendwann besagte Pille einnehmen. Wann sie das tun wird, verrät sie Ingrid nicht, aber Ingrid wird es dann daran erkennen, dass ihre Zimmertür geschlossen ist. Der zweite Teil von The Room Next Door begleitet dann also die Zeit der beiden Frauen in diesem letzten Refugium und fokussiert sich vor allem auf die Gespräche zwischen ihnen, die sich mal um Kunst und Kultur und mal um ihre besonderen Lebensanschauungen drehen. Magdalena, was war denn dein erster Eindruck von The Room Next Door?
Wie Jens vorhin auch, also in unserem Vorgespräch erwähnt hat, ich habe den Film auch wie er schon in Venedig gesehen, also ohne Ahnung zu haben, eben all das, was du erzählt hast, wusste ich noch nicht. Ich wusste auch nicht, dass da dann tatsächlich gestorben wird und das ist ein Film, wie das dann später so ein bisschen auch als Pro-Euthanasie-Film klassifiziert ist. Das war mir alles noch gar nicht bewusst, sondern ich habe nur gewusst, okay, die letzten zwei, drei Filme von Almodóvar, Madres Paralelas, Leid und Herrlichkeit, den fand ich ganz schrecklich. Also das war, also ich habe nichts erwartet, bin dann drin gesessen, habe mich dann von diesem in Schönheit sterben, von dieser Überästhetisierung dann schon sehr verführen lassen, was mich eigentlich überrascht hat. Mir ist auch so gegangen wie dir, dass es mich zuletzt immer wieder recht genervt hat. Fand aber, dass das da eigentlich ein guter Rahmen ist und eine gute Form ist, um sich auf das einzulassen, was einfach entsetzlich ist, jeden und jeder von uns bevorsteht, ist so. Und ich fand auch die Parallelführung von individueller Existenzkrise, die am Ende eines Lebens ist, und Existenzkrise, die wir als Spezies Mensch gerade durchleben, durch die Klimakrise, die auch immer wieder in Gesprächen vorkommt, fand ich überraschend geglückt. Das klingt jetzt alles wahrscheinlich sehr pathetisch, aber ja, also ich finde, diese Überästhetisierung erzeugt eine Verfremdung letztlich, die es dann vielleicht auch einfacher macht, sich mit so entsetzlichen Dingen auseinanderzusetzen. Weil es ist einfach eine Tatsache, dass die Endlichkeit des Lebens eine totale Zumutung ist und die einfach nicht fassbar ist. Ja, wie gesagt, also mein erster Eindruck war, mit vielen Worten, überraschend positiv.
Jens, war es bei dir auch so? Warst du positiv überrascht von dem Film?
Na, ich glaube, ich wäre gern positiv überrascht gewesen und ich hätte auch gern wahrscheinlich diesen Effekt gehabt, den Magdalena gerade beschrieben hat, dass mich diese Ästhetik einnimmt. Aber es war nicht so. Also ich habe den auf dem Filmfest in Venedig auch gesehen, wie du gerade schon gesagt hast. Und ich habe für mich selbst festgestellt, wenn ich auf einem Filmfestival bin, ich gehöre zu den Leuten, die je mehr Filme sie geschaut haben an den langen Tagen, die man dann da ist, desto emotionaler und, sage ich mal, berührbarer werde ich. Meine Hülle wird immer ein bisschen zarter, sage ich mal. Und der Almodóvar, der Room Next Door, war eigentlich einer der letzten, die ich gesehen habe in der Pressevorführung, bevor ich dann fliegen musste. Und da muss ich sagen, habe ich mich schon arg darüber gewundert, wie wenig der in dem Augenblick, als ich den gesehen habe, an mich rangegangen ist. Ne? So sehr ich vieles zu schätzen weiß, so sehr ich die beiden Hauptdarstellerinnen Tilda Swinton und Julia Moore auch in dem Film, dem ich viel ankreiden würde, total gut finde. Und auch wenn ich verstanden habe, was Almodóvar machen möchte, ist der Film wirklich nicht an mich rangegangen. Und es gab dann tatsächlich auch, wo du das gerade schon erwähnt hast, mit der Verbindung von individueller, sag ich mal, Endlichkeit und den großen Krisen dieser Zeit, die ja auch in dem Film mitschwingen, hier verkörpert durch John Turturro in einer Nebenrolle. Und da gibt's wirklich diesen einen Monolog in diesem, diesen Monolog, den er hält in einer Szene. Und da bin ich wirklich ganz kurz ausgestiegen, weil das hatte in dem Augenblick, wo er dann, er spielt einen Professor, der sich mit den Krisen dieser Welt beschäftigt und dann einen Monolog über die Klimakrise hält und über die Unvernunft der Menschen redet, alles richtig. Aber dieser Monolog hat in dem Augenblick sowas Didaktisches gehabt, dass es mich wirklich völlig aus den Socken gehauen hat. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, das hatte ich dir auch geschrieben, als wir so sondiert haben zu dem Podcast Arabella, ich hatte auch das Problem oder das Gefühl, dass ich nicht finde, dass der Film sprachlich gut funktioniert. Also ich finde, dass die Dialoge oft sehr nicht so natürlich wirken, sollen sie auch vielleicht nicht, aber auch was total Plakatives haben. Und ich habe so diesen Werf vermisst, den ich sonst bei Almodóvar irgendwie so gespürt habe, und diese Anarchie. Und ich habe schon gemerkt, dass es das jetzt vielleicht so eine Art, in Anführungszeichen, Alterswerk ist, wobei ich, oder dass das ja so in seinem Alter jetzt so ein bisschen ruhiger geworden ist, was ich eigentlich so als Zuschreibung immer ein bisschen schwierig finde. Aber ich war auf jeden Fall irgendwie nicht so ganz glücklich mit dem Film. Ich bin irgendwie einigermaßen unzufrieden aus der Vorführung rausgegangen.
Ich, ja, ich soweit mein erster Eindruck. Ich schüttel hier die ganze Zeit den Kopf. ich find's lustig, dass ihr dem Film Dinge ankreidet, die ich finde, ja, das ist halt, also jetzt Almodóvar vorzuwerfen, dass er zu stilisiert ist und zu quasi zu viel Wert auf die Ästhetik legt. Das ist wie, ja, also, das ist, wenn ich Scorsese vorwerfe, dass er Mafia-Filme macht. Ich glaube, dass das, it comes with the show, also. Und wie du sagst, dass die Dialoge, ich fand die Dialoge wahnsinnig gestellt. Das ist alles in einer Künstlichkeit erstarrt, absolut. Ich fand das sehr stimmig trotzdem. Aber ja, vielleicht hat es mich einfach, ich glaube, das war derselbe Tag, vielleicht weißt du das noch, Jens, an dem in Venedig auch The Order von Justin Kurzel war, dieser sehr ultramännliche
ja, Film. Der Michael Mann Genrefilm mit Jude Law. Ja, ja, klar. Ja, ja. Aber war das der gleiche Tag? Ich dachte, es wäre der Tag darauf gewesen.
Also
ich dachte, es wäre der Tag gewesen, wo auch Vermiglia gezeigt wurde.
Ja. Ich bilde mir ein, dass ich das hintereinander gesehen habe und es waren einfach so, also ja, ich war von The Order so genervt und ja. Das ist ja immer wieder das Lustige, was Filme bei einem Festival anders machen, als wenn man einfach nur ins Kino geht und einen Film sieht, dass sie irgendwie miteinander reden oder aufeinander reagieren. Also insofern, ja, war es natürlich für mich ein Venedig-Film und vielleicht würde ich ihn jetzt auch anders sehen, ist so.
Ich finde, das ist durchaus ein interessanter Punkt, dass wir so auseinandergehen, wie wir diese Ästhetik nehmen. Und ich fand auch interessant, Magdalena, was du gesagt hast mit, man kann dem Almodóvar schlecht diese Ästhetik vorwerfen. Ich finde aber ja, gerade weil sie sich immer durch seine Filme zieht und ich sie sonst als Bereicherung wahrnehme, hier aber nicht, dass es ja einen bestimmten Unterschied geben muss. Und ich glaube, es liegt nicht nur allein daran, dass sie im Kontext eines Sterbedramas stattfindet. Ich finde nämlich grundsätzlich dieses Ansinnen, dass man sagt, man möchte dem Tod ein Stück weit seine Grausamkeit nehmen, man möchte auch die Selbstwirksamkeit im Sterben betonen, ist ein tolles erzählerisches Ansinnen. Ich finde aber, der Film postuliert das nur. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass diese Ästhetik hier auch mit ja einer gewissen, einem großen Abstand zur Realität einhergeht. Also, dass es hier quasi zynisch wirkt, die Ästhetik. Und damit meine ich nicht nur das Thema per se, sondern damit meine ich auch, dass diese Möglichkeit des Todes, wie Martha ihn findet, ja mit bestimmten finanziellen Gegebenheiten zu tun hat. Und diese finanziellen Gegebenheiten sind im Film omnipräsent, die werden in der Ästhetik ausgedrückt, die quasi alles, was darunter stattfindet, fast erstickt, meiner Meinung nach. Also wir haben nur perfekte Oberflächen. Ich glaube, dieses komplett Perfekte ist das, was mich in The Room Next Door so stört. Also wir haben es am Anfang in diesem sehr krass luxuriösen Krankenhaus. Wir haben es später auch in diesem sehr exklusiven Ferienhaus, in das sie dann umziehen. Wir haben in diesem Ferienhaus später sogar diese zwei Liegen, die ja immer wieder vorkommen werden, auf denen sich nicht mal ein Blatt findet. Also ich habe die Form der Makellosigkeit bislang noch nie bei Almodóvar beobachtet, auch wenn natürlich dieses Farbenspiel, das auch mit der Ästhetik einhergeht, immer bei ihm stattfindet. Dennoch würde ich sagen, das wird hier nochmal auf die Spitze getrieben. Und um nochmal einen speziellen Punkt dazu, abseits von den finanziellen Hintergründen aufzumachen, ob man nun privilegiert ist oder nicht, eine Krebserkrankung, da hilft einem dann das Geld natürlich auch nichts, bringt bestimmte Symptome mit sich, die unschön sind, gerade wenn man eine Strahlenbehandlung durchmacht, wie Haarausfall, wie schwerer Gewichtsverlust. Und ich finde, dass Almodóvar das sehr weit ausblendet. Also das Einzige, was ich an Martha erkenne, an diesen Ausfallerscheinungen, sind mal leicht eingefallene Wangen oder ich sehe mal etwas von, ja, Atemlosigkeit. Und ich finde das in diesem Kontext sehr, ja, ich finde, der Film hat dadurch eben nichts Tröstliches. Er hat nichts, keinen gnadenvollen Umgang, meiner Meinung nach, mit dem Tod, denn er macht die Lücke noch größer zur Realität. Und dadurch, dass er ausblendet, finde ich, dämonisiert er sogar die Krankheit ein Stück weit, weil mir so suggeriert wird, es ist zu schrecklich, um es zu zeigen. Oder es passt einfach nicht in die Szenerie. Das wäre dann eher wieder der zynische Aspekt, den ich meinte. Ging es dir da anders? Also du hast es ja am Anfang schon fast ein bisschen angerissen. Du findest das Sterben bei The Room Next Door oder in The Room Next Door gar nicht so schön. Wie fandst du denn die Darstellung von Marthas Krankheit im Film? Hast du da was Tröstliches drin gesehen in dieser Annäherung im Film?
Nein, überhaupt nicht. Also am Lebensende, also das ist ja nichts Tröstliches. Das ist ja traurig, dass es zu Ende geht. Ich meine, sie macht das selbstbestimmt und das ist natürlich mit unglaublichen Privilegien. Also dieses Haus ist natürlich eine völlige Absurdität in seiner Schönheit. Das ist aber alles absurd in dieser Schönheit. Aber ich muss ein bisschen lachen, weil Du hast am Anfang ja Miller und Moses genannt als Vergleich. Das ist von diesen vielen Filmen, wo Teenager-Mädchen sterben und wenn ich mich richtig erinnere, da in sie ein bisschen verliebte Bursch das so ein bisschen beobachtet und begleitet. Ich erinnere mich da auch an Me and Earl and the Dying Girl. Also da gibt's, also, und da sind ja die Mädchen auch immer bis zum Schluss schön. Also, was du jetzt gerade gesagt hast, über man sieht ihr das Sterben nicht an. Ich meine, im Kino, das ist ja irgendwie eine der großen Absurditäten, dass Krebserkrankungen nie damit einhergehen, dass da irgendjemand aufgedunsen ist von den Medikamenten, wie wir es alle wissen, die schon einmal eine sterbende kriegskranke Person begleitet haben. Oder dass jemand, ich meine, Tilda Swinton ist maximal blass. Also es ist sowieso, also das auch das ist vollkommen unrealistisch, aber das ist alles an diesem Film und an dieser Art des Sterbens ist unrealistisch. Das ist alles halt eine große künstliche Erzählung.
Nochmal ganz kurz als Einschub. Ich würde schon sagen, dass Miller Meets Moses das anders macht. Du hast recht, auch Miller hat keine radikalen Ausfallerscheinungen. Es ändert aber was an ihrem Verhalten. Also sie kann nicht mehr alles mitmachen, während Martha eben ja doch sehr selbstbestimmt bleibt. Also auch da eine Art von Euphemismus, die ich eher bei The Room Next Door sehe. Und das bringt mich zu einer anderen Ebene. Also wenn man nicht nur die Darstellung, also das Kostümbild, das Maskenbild anschaut, sondern auch, wie perfekt dieser Plan aufgeht, wie perfekt das funktioniert. Und damit kommen wir jetzt in gesteigertes Spoiler-Terrain. Also der Plan von Martha wird aufgehen, sie wird diese Pille nehmen können, es wird nichts dazwischen funken mehr. Das ist die Perfektion, die ich meine. Also sie geht über das Ästhetische allein hinaus. Aber Jens, dir will ich die Frage auch noch mal stellen. Wie ging es dir mit der Darstellung der Krankheit von Martha?
Also das war auch so eine Sache, die mich dann, sage ich mal, anders abgeholt hat. Also ich muss vielleicht nochmal anschließen, an das, was Magdalena sagt. Ich verstehe auch, ich würde jetzt Almodóvar nicht diese Ästhetik per se vorwerfen. Ich bin aber schon eher bei Arabella in der Argumentation, dass ich finde, dass hier durch diese Art von Ästhetisierung, die man natürlich immer von ihm kennt und die ich auch bei Almodóvar so mag, dass dadurch halt eine sehr große Distanz geschaffen wird. Und um auf die Frage zurückzukommen, wer schon mal selbst jemanden im Sterben begleitet hat, dem wird klar sein, dass es in dem Fall auch ein absoluter Euphemismus ist, wie sie körperlich da dargestellt wird. Und ich muss aber sagen, dass ich gar nicht so ein Problem hatte mit dieser euphemistischen Sicht auf die Dinge, weil ich schon sehe, dass Almodóvar das natürlich nicht als, sage ich mal, sozialrealistische Parabel erzählt, sondern dass es eine, sage ich mal, eher um die, sage ich mal, intellektuell-philosophische Idee von einer Auseinandersetzung mit dem Tod geht und mit der Überführung in eine Art von Kunst oder in dem Wechselspiel, im Changieren zwischen Kunst und Leben. Das ist ja auch diese Zitierfreude, die er da drin hat, ne? Aber also jetzt abgekauft als, dass sie krank ist, hätte ich ihr das jetzt so auch nicht. Aber das wäre jetzt nicht ein Kritikpunkt, den ich hätte an der ganzen Sache, weil ich sehe schon, dass es da um eine Idee geht, die er hat. Und ich finde trotzdem, dass Tilda Swinton das in ihrer, sage ich mal, androgynen und dann doch auch ausgemergelten, blassen Art in diesen kontrastreichen, farbigen Klamotten dann doch auch sehr gut spielt. Also für mich hat das schon so auf Schauspielebene funktioniert, auch wenn ich da, wie gesagt, schon einige Dialoge schwierig fand und einfach nicht, die mich nicht berührt haben. Also ich habe eher so das Problem, dass es da um eine sehr, sag ich mal, intime Sache geht, die auf anderes Level gehoben werden soll, was ich verstehe, aber dass diese Art von Resonanzraum, der da aufgemacht wird, bei mir nicht dazu geführt hat, dass mich das emotional irgendwie mitnimmt. So. Und das ist das, was ich dem Film halt ankreiden würde. Also ich bin da, fühlte mich davon nicht abgeholt. So. Für mich hat es einfach in dem Sinne nicht funktioniert. So.
Auf die Dialoge müssen wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Ich möchte gerne noch nachschieben. Also, was ich bislang über den Film sagte und die Ästhetik und warum ich sie eher sogar grausam finde als tröstlich, auch wenn man natürlich darüber diskutieren kann, ob der Film tröstlich sein möchte. Ich kenne die Buchvorlage von Sigrid Núñez. Ich weiß nicht, ob ihr sie auch gelesen habt. Und gerade in dem Kontrast dazu fällt das noch mal schmerzlicher auf, was die Ästhetik, wie Pedro Almodóvar das umsetzt, eigentlich ins Negative verkehrt. Bei Núñez, das Buch heißt What Are You Going Through, fand ich das besonders gelungen, wie diese Krankheitserscheinungen eingeflochten werden, nämlich auch nur an der Seite. Sie werden aber thematisiert und auch als gravierender dargestellt als nun mal im Film. Das heißt, man schafft einen Umgang, ohne zu dämonisieren ohne ins ganz Bedrückende, ins ganz Schreckliche hineinzugehen. Was da für mich aber auch mit dranhängt, ist, dass wenn wir eben jetzt Julianne Moore und Tilda Swinton in diesem nahezu immer oder eigentlich immer perfekten Styling durch perfekte Einstellungen laufen sehen, auch der Geist der Buchvorlage ad absurdum geführt wird. Und damit meine ich das feministische Ansinnen, das durchaus auch bei Núñez mit drin ist, nämlich gegen einen Positivitätsdruck anzugehen, gegen den Druck von Schönheitsidealen, der auf Frauen lastet. Und ich finde, Almodóvar verstärkt ihn nochmal, indem man selbst quasi in den letzten Tagen, in den letzten verzweifelten Stunden wirklich perfekt aussehen muss. Ist wahrscheinlich ein individuelles Empfinden, das habe ich rausgehört. Wie gesagt, ich möchte sehr gern aber auch nochmal über die Dialoge genauer mit euch sprechen und ob die vielleicht, ob wir uns da einiger sind, ob das was Tieferes vermittelt oder nicht. Magdalena, vielleicht möchtest du anfangen. Wie hast du die Dialoge in The Room Next Door wahrgenommen?
Ich habe vorhin schon gesagt, ich finde die ganz, ganz gestelzt. Also das ist alles sehr geschrieben. Aber ich finde es sehr spannend, was du sagst, weil ich habe die Vorlage nicht gelesen. Ich hatte sie vorzulesen, aber jetzt nicht unmittelbar im Filmkontext, weil ich den Film einfach für sich gesehen habe und auch keine Zeit hatte, ganz offen gestanden. Aber was du sagst, dass das feministische Anliegen von Núñez durch Almodóvars Ästhetisierung verfälscht oder verwässert wird, ist was, das leuchtet mir ein, dass das im Kontext der Buchvorlage dann so zu sehen ist. Das ist halt die Frage, ob man das dann getrennt voneinander betrachtet oder ob man es im Kontext sieht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe dich da vollkommen. Mir ist letztens mit Yorgos Lanthimos Poor Things so gegangen, sobald ich wusste, wie da die Vorlage, die Geschichte kontextualisiert, konnte ich den Film noch viel weniger ernst nehmen. Also insofern bin da total bei dir. Ich habe halt den Kontext nicht und habe ihn deswegen halt auch anders gesehen. So.
Es ist sehr interessant, dass du Poor Things nennst. Jens und ich haben bei Katz auch über Poor Things diskutiert und da hatte ich auch sehr viel mit der Buchvorlage tatsächlich eingebracht. Und ich musste jetzt in dem Kontext von The Room Next Door auch nochmal daran denken, weil ein Faktor, der mich in der Adaption von Lanthimos gestört hatte, war der schlechte Umgang mit dem auch feministischen Ansinnen bei Alistair Gray, dem er auch nicht gerecht geworden ist. Und ich frage mich, ob manche männliche Regisseure einfach nicht gut diese Komponenten umsetzen können, ob sie das Feingespür dafür nicht haben oder sich bewusst abwenden. Ja. Und das kann man auch noch mal in einem breiteren Kontext hier bei The Room Next Door machen. Ich wollte jetzt nicht schon wieder mit der Buchverlagkeule kommen, aber dieses feministische Ansinnen, das ich gerade nannte, ist nur ein Aspekt. Deswegen finde ich die Dialoge auch noch mal spannend und was ihr daraus mitgenommen habt. Weil ich würde zustimmen, Magdalena, was du sagtest, sie sind sehr abgehoben, sie sind sehr konstruiert. Sie sind aber in Teilen von Núñez übernommen, brechen aber immer an dem Punkt ab, wo sie eigentlich in etwas Tieferes hineingehen würde und wo es oft in einen Kontext geht, der jetzt speziell Frauen betrifft. Auch was man zitiert im Buch, finde ich spannend, weil bei Núñez beispielsweise Simone Weil und Bachmann sehr oft vorkommen. Und was ich finde, was dann im Film wiederum die plakativste Zitierung ist, das plakativste Zitat, ist eher James Joyce. Auch da, also es gibt in vielerlei Hinsicht im Buch so einen Moment der Frauen, ohne dass das aufdringlich wäre. Es ist aber latent immer wieder mit drin und im Film ging mir das ziemlich verloren. Ich weiß nicht, wie ist es da euch mitgegangen, also mit den Referenzen, die man hat in den Dialogen. Jens, du, glaube ich, hast noch gar nichts zu den Dialogen gesagt. Möchtest du dazu noch was ergänzen, vielleicht auch ganz allgemein?
Ich würde jetzt am liebsten einfach mal ein Beispiel für so einen Dialog nennen, aber da das, wie gesagt, so lange her ist, dass ich diesen Film gesehen habe, ich kann nur sagen, dass ich hatte ein Problem damit mit dieser Steifheit und mit diesem Plakativen, weil ich erinnere schon, dass in den spanischsprachigen Werken von Almodóvar, da halt auch immer so, da war Leben drin. Das hatte auch alles eine Ästhetisierung, aber da hat die Sprache vibriert so. Und ich habe ja gerade am Anfang schon erwähnt, dass ich auch mit den beiden Kurzfilmen, die ja dann eigentlich seine ersten englischsprachigen Werke waren, es war ja Strange Way of Life und The Human Voice, die sind ja so im Doppelpack, ich glaube, ist das Anfang diesen Jahres im Kino gezeigt worden. Da hat er erstmals auf Englisch gedreht. Das eine ist sag ich mal, so ein schwuler Cowboy-Film, der ja sich so, der eigentlich so das sag ich mal, Brokeback Mountain-Gefühl weiter auf die Spitze treibt und so Genre und Geschlechterfragen verbindet. Und bei The Human Voice spielt ja ebenfalls Tilda Swinton mit, und da spielt sie ja so eine Frau, die in einem Haus ist, in ihrer Wohnung und auf einen Anruf wartet. Und da ist auch alles perfekt durchgestylt. Und da war für mich aber trotzdem mehr Leben drin. Und ich finde jetzt, wo du auf die Referenzen gehst, das hatte für mich halt was, das war für mich zu. Ich weiß, dass er immer, dass Almodóvar viel mit popkulturellen Referenzen arbeitet und dass sein Kino auch daraus sozusagen so nochmal andere Diskursräume aufmacht. Aber in dem Film hat mich das tatsächlich gestört. Also, dass es dann diese Edward Hopper-Zitate andauernd an den Wänden, die natürlich dann auch visuell aufgegriffen sind, das ist sehr klar. Und das spielt ja dann auch an dem Ende, über das wir nachher noch reden, eine sehr entscheidende Rolle. Dann ist es natürlich James Joyce. Dann ist es auf jeden Fall auch der Buster Keaton-Film, der geschaut wird. Also, ich hatte so ein bisschen das Problem damit, dass ich das dann vielleicht in dem Augenblick auch zu offensichtlich fand und dass auch sehr viel darauf rumgeritten wird, auf diesen Bezügen. Und ich finde, also da hatte ich schon so ein, ja, das, ja, hat mich auch rausgehauen, genauso wie das auch mit, gerade schon mit diesem Monolog von John Turturro. Das sind so Sachen, die waren so überkandidelt, und man versteht ja total vieles schon nur aus der reinen Bildästhetik. Ich meine, man muss ja schon sagen, die Bilder vom Kameramann Eduard Grau, die sind schon irgendwie super toll gefilmt. Das hat eine ganz eigene Ästhetik. Die Kamera bewegt sich, die Bilder strahlen. Und ich finde, wenn man schon so viel Wert auf die Bildhaftigkeit legt, dann finde ich es schon schade, dass man aber so diese eindeutigen Referenzen, dass man da so oft auch noch verbal drauf rumreiten muss. Also, das hat mich ein bisschen gestört, ne? Ja, also ich bin generell einfach, müsste den Film wahrscheinlich noch ein zweites Mal sehen, jetzt mit einigem Abstand und auch noch mal vielleicht den anders sehen, denke ich. Das war, wie gesagt, auch dieser Festivaltunnel, aber zu dem Zeitpunkt, als ich den damals gesehen habe in Venedig, hat mich das schon arg gestört. Und da fand ich es auch schade, weil man ja schon weiß, dass Tilda Swinton und Julianne Moore einfach fantastische Schauspielerinnen sind. Die spielen es auch gut, auch wenn das was Gestellstes hat, so, aber es ist einfach nicht an mich rangegangen. Es hatte was so, ja, wie so eine Mechanik irgendwie, die ich die ganze Zeit rattern gehört habe. Und da hatte ich dann schon meine Probleme mit, muss ich sagen. Ganz ehrlich.
Bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass Cuts nur durch eure persönliche finanzielle Unterstützung möglich ist. Also wenn ihr wollt, dass dieser Podcast nicht einfach irgendwann mal yeah aufhört, sondern wir immer weiter hier jede Woche über Filme sprechen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/cuts, wenn ihr da eine Mitgliedschaft abschließt. Das geht schon ab 3 Euro im Monat. Dann erhaltet ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special, in dem wir über Filmströmungen, aber auch Regisseure, Regisseurinnen reden. Das sind immer Folgen, die so 3, 3,5 Stunden lang sind, wo wir durch deren Werk durchgehen. Und außerdem erhaltet ihr noch Zugang zum Cuts Discord-Server, wo wir jeden Tag über Filme, Serien, Trailer, alles Mögliche eigentlich reden. Auch der Literaturkanal zum Beispiel ist ordentlich im Gange. Da gibt es zum Beispiel jeden Monat einen Lesekreis. Also falls euch das interessiert, unterstützt uns gerne auf steadyhq.com/cuts. Und falls euch das nicht interessiert, unterstützt uns bitte gerne auch, denn wir wollen, dass dieser Podcast niemals aufhört. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text.
Ja, mir ging es genauso. Also auch gerade den Dialog, den du gerade angesprochen hast mit Edward Hopper. Also der ereignet sich ja, als sie dann zum ersten Mal in diesem Ferienhaus in Neuengland ankommen. Und dann stellen sie sich erstmal davor, sprechen darüber, wie schön das aussieht. Also das Bild zeigt auch diese Liegen, die dann tatsächlich auch vor dem Haus stehen und wo sie viel Zeit miteinander verbringen werden. Und dann stellen sie leider enttäuscht fest, dass das wahrscheinlich nur eine Kopie ist. Und das mag eine kleine Sequenz sein, aber ich finde, das ist auch nochmal Beispiel dieser Abgehobenheit, die sich eben für mich durch diesen Film zieht. Nicht nur in der Ästhetik, sondern auch in dem, was gesagt wird. Ich würde auch sagen, es ist, ja, es ist irgendwie blasiert, es ist manieriert, es ist artifiziell. Und wenn man das in der Ästhetik Almodóvar zumindest in der Tendenz unterstellen mag, so ging es mir, wie du auch gesagt hast, Jens, in den Dialogen bislang nicht. Ich frage mich dann, Magdalena, dein Urteil über den Film ist ja generell ein etwas positiveres als Jens und meins. Wenn du die Dialoge auch als so konstruiert wahrgenommen hast, ist es dir denn gelungen, eine Beziehung zu den Figuren aufzubauen, beziehungsweise hast du die Freundschaft, die ja dann wiederbelebt wird, gerade im zweiten Teil des Films, ist sie dir glaubhaft gemacht worden? Konntest du es nachempfinden?
Ja, schon. Vielleicht muss ich dazu sagen, dass mein Erwartungslevel, was das betrifft, sehr, sehr niedrig war. Ich habe ein bisschen ich bin ein bisschen übersättigt von Tilda Swinton und ich habe sie etliche Male interviewt und wenn man das dann übersetzt, dann ist das plötzlich gar nicht mehr so klug. Und ja, insofern liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich dann überrascht war, dass ich die Zärtlichkeit zwischen diesen beiden Freundinnen und dieses gemeinsam sich erinnern und gemeinsam Filme schauen und sich dann doch einmal gegenseitig anschreien, weil es jetzt wirklich zu viel und zu heftig ist. Also vor allem Julianne Moore fand ich da toll, dass das dann gut für mich funktioniert hat. Aber ja, alles immer vorausgeschickt. Für mich hat die Künstlichkeit funktioniert. Ich habe mich darauf eingelassen. Kann sein, in einem anderen Kontext würde ich es wahnsinnig mühsam finden. Aber ich habe einfach beschlossen, mich da jetzt nicht zu wehren. Und ich muss auch sagen, Jens, du hast, wie hieß der Kurzfilm, du hast ihn gerade erwähnt, mit Tilda Swinton?
The Human Voice.
The Human Voice. Mhm. Mir so entsetzlich auf die Nerven gegangen. Gerade in dieser Überästhetisierung und in dieser Schönheit und in diesem... Ich habe es unerträglich gefunden. Ich habe dann Strange Way of Life, den anderen Kurzfilm, den habe ich dann ausgelassen, weil ich mir dachte, okay, also ich brauche jetzt wirklich mal eine Pause. Die Pause war dann nicht lang, gebe ich zu. Er arbeitet halt auch sehr viel. Aber ja, vielleicht war...
Aber bei The Human Voice am Ende fackelt sie das ja alles ab. Das ist doch herrlich, wie sie alles abfackelt nachher.
Das habe ich einfach verdrängt.
Das ist ja quasi alles, oh Spoiler, das ist ja alles nur eine Bühne, auf der sie die ganze Zeit spielt und dann fackelt sie das Ding nachher ab und tritt quasi aus ihrem Leben raus, buchstäblich. Ich fand das, also doch, mir hat das schon was gegeben, aber ich verstehe das. Ne? Aber ich glaube so, es ist, also für mich hat das in The Human Voice funktioniert und da ist die Ästhetik wirklich total ähnlich. Und dann ist es dann die gleiche Schauspielerin. Deswegen, das lag mir auch noch die ganze Zeit im Kopf, während ich dann The Room Next Door in Venedig gesehen habe. Weil da hat das für mich, also im Kurzfilm hat das für mich erstaunlich gut funktioniert. Ne? Das ist auch sehr, sehr stark mit Farben, es ist auch ein Kammerspiel, ein Personenkammerspiel. Ne? Das ist ja, The Room Next Door ist ja eigentlich auch ein Kammerspiel. Und ich finde halt schon, Mir fehlt da einfach dieses Gebäude, das ja gar nicht es soll in Neuengland sein, aber die haben das ja, glaube ich, gedreht in einer Stunde von Venedig entfernt ist das. Die Casa Schoke heißt die, ein Architekturdenkmal quasi und modernistisch etc. Das ist alles schon total eindrücklich, das sehe ich total. Aber ja, aus genannten Gründen ist das dann bei mir doch so ein bisschen abgeperlt.
Aber was ihr jetzt vorhin erwähnt habt mit den vielen, vielen, vielen Referenzen, sehe ich auch völlig ein. Es ist halt so ein bisschen so wie so ein bildungsbürgerlicher Setzkasten. Das kenne ich und das ist aus Schöner Wohnen und geschenkt ist so. Muss man, wie gesagt, das ist es. Ich habe mich darauf eingelassen. Zugleich verstehe ich vollkommen, dass einem das auf die Nerven geht. Also ich bin da überhaupt, also ich will euch sozusagen eure Genervtheit oder eure das überhaupt nicht ausreden. Ich sage nur, Wenn man sich darauf einlässt und da einfach jetzt Spaß dran hat und mitmacht bei diesem ein bisschen albernen Ratespiel, kennst du das, kannst du das identifizieren und weißt du noch, wie die Künstlerin heißt, deren besticktes Taschentuch da jetzt gerade an der Wand hängt, dann kann es auch Spaß machen. So ein bisschen wie das Kreuzworträtsel bei den New York Times vielleicht.
Oh, das war jetzt aber eine Herabstufung von dem Film. Aber Magdalena, ich habe schon, also du hast mir jetzt gesagt, die Dialoge konstruiert, Ästhetik schön, aber natürlich überzeichnet. Ich würde gerne noch besser verstehen, was dir tatsächlich Spaß gemacht hat an dem Film. Das habe ich noch nicht ganz zu greifen bekommen.
Ja, all diese Dinge haben mir auch Spaß gemacht zugleich. Also ich wie gesagt, ich habe mich darauf eingelassen. Ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, euch umzustimmen, sondern für mich war das, ich meine, ich muss gestehen, ich war dann auch albern genug, nach dem Kino sofort rauszugehen und mir einen blitzblauen Pullover zu kaufen, weil mich die Outfits so begeistert haben. Das ist vollkommen, vollkommen oberflächlich, aber ja, das ist sehr selten bei mir, aber diesmal hat es so funktioniert. Ja, also ich fand es überhaupt kein so Wahnsinn, also obwohl es mir zum einen mit diesen existenziellen Fragen mich der Film abgeholt hat, weil das Dinge sind, die eh klar irgendwie in der einen oder anderen Lebensphase irgendwann einmal jeden und jede von uns beschäftigen, war das Ganze einfach ein total, wie ein Coffee-Table-Book, einfach ein total unkompliziertes Schauvergnügen. So. Also ich finde das jetzt gar nicht so wahnsinnig deep. Ich finde jetzt so die große Kunst ist es nicht. Das ist sicherlich nicht der beste Film von Almodóvar. Ich habe einfach Vergnügen dran gehabt. So.
Ich glaube, da geht es dann vielleicht auch auseinander, ne? Also wenn man sagt, man hat Freude oder es hat ein Unterhalten, wie er da mit diesen existenziellen Themen umgeht oder die existenziellen Themen und wie er sie behandelt haben, einen abgeholt, dann funktioniert der Film für einen persönlich wahrscheinlich. Und ich komme von einer ganz anderen Warte. Also ich finde, es war geradezu, ja, ich habe mich tatsächlich aufgeregt über den Film. Also gerade über diesen Bruch mit der Realität, den ich vorher versucht habe zu schildern, gerade dadurch, dass er für mich dann eben nichts Tröstliches hat, dass er blasiert wirkt eher im Umgang, dass er diesen großen Riss aufmacht zu dem, wie es eigentlich ist. Und ich würde sogar sagen, für mich war er fast feige dann im Umgang mit dem Tod, weil er hat ihn ja weitgehend ausgeblendet. Er findet ja in dem Film dafür, dass es ein Sterbedrama ist, gar nicht so recht statt. Ja. Aber Magdalena, dann, ich erinnere mich, dass du am Anfang gesagt hast, dass du auf die Parallelität von Klimakrise und individuellem Ende eingegangen bist. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du das positiv hervorgehoben.
Ja, es war natürlich ein bisschen albern und pathetisch, aber ich fand das eben überraschend stimmig. Also ich hab mich dabei so beobachtet, bin ich jetzt genervt oder nicht? Und na, eigentlich, das geht sich aus für mich. Und er hat ja dann auch wieder den Weg zurückgefunden. Aber ich habe mittlerweile schon rausgehört, du bist wirklich sehr unglücklich mit dem Film. Ich habe das grausam, zynisch und blasiert genannt. Also, ja,
das ist... Nee, aber ich möchte es verstehen, deswegen frage ich dich. Also ich habe dezidiert auch nochmal in deiner Kritik beim ORF gelesen, also dass die Ästhetik für dich eine Bereicherung war. Du bist in deinem Text auch nochmal drauf eingegangen, auf die Architektur, auf das Zwischenspiel zwischen drinnen und draußen. Und ich habe es vorher nochmal gesagt zu meiner Freundin, ich bin so gespannt, was da kommt. Ich möchte das gerne verstehen, ich sehe es nämlich nicht. Ich bin unfähig, es zu sehen. Deswegen hake ich nach.
Was war jetzt die Frage? Also
speziell
warum,
die Architektur.
Warum ich den Film nicht blöd finde, oder?
So ein bisschen. Also es in deinem Text klang an, dass es da auch ein bewusstes Spiel mit drinnen und draußen und dass die Architektur durchaus auch eine größere Bedeutung hat, als einfach nur schön auszusehen.
Ja, natürlich. Ich meine, das ist also ganz viele der Dialoge sind vor Fenstern. Das ist ganz, ganz viele der. Also dieses Drinnen des Hauses und das Draußen des Waldes, das sind ja wichtige Gegensätze, dass das Drinnen so unglaublich sorgfältig ausgestattet ist, bis in jedes Detail, um auch in einer Ausnahmesituation irgendwie ein Wohlfühlen zu vermitteln und zugleich dann der Wald vor der Tür, die Vögel, die sie hört, also die Martha hört, das Fenster, das geöffnet wird. Ich meine, und tatsächlich ist es ja der entscheidende Moment im Film, ist ja auch so quasi dieses entscheidende Signal, das einmal falsch verstanden wird und einmal dann richtig verstanden wird, die geschlossene Tür. Also ich werde die Tür schließen, wenn ich sterbe, also wenn ich mir vornehme zu sterben, wenn ich diese Tablette nehme. Also auch das ist ein architektonisches Detail, ein offen geschlossen Ding. Aber das ist natürlich eine Spielerei. Aber dieses Haus, auch mit dem oben unten, das ist halt schon ein wichtiger Erzähl, also nicht nur ein Ort, an dem das spielt, sondern ein wichtiges Werkzeug für die Erzählung.
Da kann ich vielleicht direkt noch auch reingrätschen, da gehe ich voll mit dir, weil ich finde, das spielt ja auch, wenn Tilda Swinton noch im Krankenhaus ist, das ist doch New York, ne? Ist ja. New York, habe ich richtig in Erinnerung, ne?
Ja.
Genau, wenn sie da im Krankenhaus ist, sind ja auch immer die Blicke aus dem Fenster, die eine große Rolle spielen. Ich meine, da gibt es auch diese eine Szene, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wo es schneit.
Ja.
Ist das schon in New York
auch? Die ist auch im Trailer,
und,
die ist...
Ah, genau, okay, dann ja. Und wenn sie nachher in diesem Haus sind, ist es ja schon so, dass das auch diese, das ist ja so ein modernistisches Haus, wo es so ganz große offene Flächen gibt mit riesen Fenstern und Schiebetüren zu dieser Terrasse und so. Und es wird ja bewusst damit gespielt, mit dieser also absolut überkandidelten und ästhetisierten, sag ich mal, den Kulturraum, den der Mensch hat, den die beiden belegen in diesem Haus, das sie ja auch nur angemietet haben, und den Naturraum, der vor der Tür ist. Und das wird ja sogar dann auch im Sounddesign aufgegriffen. Ich meine, es gab doch sogar auch in diesen Musikstücken teilweise, dass dieses Vogelgezwitscher ja da so mit reingeflossen ist, etc. Also es wird schon auch so, ich glaube schon, dass da nochmal so ein Spiegel aufgemacht wird zwischen dieser menschlichen, sage ich mal, kulturellen Welt und der natürlichen Welt so. Wobei ich dann, also ich sehe das total und ich finde, dass da werden auch schöne wenn schöne philosophische Fragen auch getriggert, sage ich mal. Wobei ich jetzt auch nicht finde, dass er da total viel draus macht. Also das ist jetzt nicht so super deep, aber das hat für mich schon auch gut funktioniert. Und das zieht sich auch durch den ganzen Film durch ziemlich konsequent und wird nicht so, sage ich mal, wird eher so am Rande mitverarbeitet und steht nicht so im Vordergrund wie diese andauernde Zitierfreude von den bereits erwähnten 3 Leuten oder 4 Leuten, die da immer wieder auftauchen. Also da gehe ich schon voll mit auf jeden Fall.
Ja, ja. Auch dieses Ding, eben diese Treppe und auch dieses Gespräch, dieser Monolog von John Turturro ist auch vor einem Fenster, vor einem See, da schaut man hinaus auf den See. Oder auch dieses eine Gespräch in dieser Wohnung, da ist auch im Hintergrund ein Fenster. Ich habe mir die Filmstills jetzt, wie ich über den Film geschrieben habe, habe ich die Filmstills alle nochmal angeschaut. Also das sind wirklich auffallend viele Fenster und auffallend viele drinnen, draußen Kontraste und architektonische Übergangszonen. Aber ich gebe zu, im Kontext von so Domestic Melodrama, Douglas Sirk, bin ich da ein bisschen ein Nerd, was das betrifft vielleicht. Insofern, ja.
Nee, insofern, dass das alles wunderbar arrangiert ist, dass da auch wirklich auf jede Einstellung geachtet worden ist, dass es auch ästhetisch ansprechend ist, da stimme ich euch beiden ja komplett zu. Aber ich glaube, da komme ich dann wieder an den Punkt, wo ich sage, diese Überästhetisierung überlagert, macht es eher noch blasierter, macht es eher noch ein bisschen belangloser. Deswegen habe ich danach gefragt, ob es vielleicht noch eine andere Ebene gibt, die ich womöglich nicht sehe. Jens, du hattest Damien als Figur schon angesprochen. Wir waren eigentlich ursprünglich bei der Figurenzeichnung. Möchtest du noch was zur Parallelisierung sagen und ob das gelungen war oder doch auch wieder etwas forciert, ihn hier als Untergangspropheten mit einzubauen? Vielleicht noch mal zur Kontextualisierung vorab. Es ist bereits gefallen, er ist von John Turturro gespielt. Er taucht im Film auf als der Ex von Ingrid, eigentlich, das hören wir dann später, haben sie aber beide, also auch Martha, eine sexuelle Vergangenheit mit ihm. Er ist Professor und hält dann gerade, als sie sich in Neuengland aufhalten, in der Nachbarstadt einen Vortrag und spricht eben über den Klimawandel und über die menschliche Dummheit, die sich quasi selbst droht, auszulöschen.
Genau, ja, also das, was ich gerade gesagt habe, ich habe generell ein Problem mit diesem Monolog, der schon auch sehr zentral ist in den Szenen, in denen er zu sehen ist. Und so sehr ich John Turturro mag als Schauspieler und in vielen Filmen sehr toll fand, ich habe die seine Rolle in dem Film jetzt irgendwie nicht, also ich habe die nicht ganz verstanden. Das wäre auch eine Frage vielleicht, die ich an euch stellen könnte, ob ihr überhaupt diesen Charakter verstanden habt. Und Arabella, ist der so auch im Buch drin?
Nein.
Okay, also ich hab diese Figur ehrlich gesagt gar nicht richtig verstanden. Die hat für mich nicht so viel zu diesem Gesamtgefüge beigetragen. Ne? Mhm. Also
die Figur zahlt für mich noch mal auf die Kritik ein, die ich vorhin schon anbrachte. Also dass eigentlich in Sigrid Núñez Buch sehr stark ist, diese Frauenzentriertheit, ohne dass es jetzt das bestimmende oder alleinige Thema wäre. Er kommt vor. Er kommt allerdings nur vor als der Ex-Partner von Ingrid. Es gibt keine gemeinsame sexuelle Vergangenheit mit Martha. Und es ist sogar so im Buch, dass Martha über ihn so ein bisschen die Nase rümpft. Also, dass sie sagt, ach, was will er immer mit seiner Untergangsleier? Er nimmt sich viel zu wichtig. Er ist irgendwie narzisstisch. Und auch das, und dann bewegen wir uns so ein bisschen auf das Ende des Films zu, hat mich dann gestört, dass er im Film sogar die Rolle bekommt. Das ist dann zwar nicht weiter tragisch, dass Ingrid nicht da ist, als Martha stirbt. Also Martha scheint sich den Zeitpunkt ja auch bewusst ausgewählt zu haben. Es ist aber im Buch nicht so, dass sie dann ausgerechnet nicht im Hause ist, weil sie Martha anlügt über, wo sie sich gerade befindet. Also im Film ist es so, dass sie sagt, sie würde ins Fitnessstudio gehen. Tatsächlich trifft sie sich aber heimlich mit dem Ex, der ja ein auf eine Art gemeinsamer Ex ist. Und das ist es wirklich nur eine Nuance, aber das ist so on top, dachte ich mir auch nochmal, warum muss diese Zweisamkeit der beiden Frauen, die eigentlich im Buch so offen und ehrlich miteinander sind, auch noch gestört werden durch eine Lüge, dass man sich heimlich mit einem Ex trifft. Warum braucht es überhaupt diese gemeinsame sexuelle Vergangenheit? Ich fand das bei einer Figur wie ihm, der eben ja sehr überheblich da auch auftritt, durchaus angemessen, dass eine von beiden die Nase über ihn rümpfen darf. Nochmal so ein kleiner zusätzlicher Störfaktor. Also es kommt zwar auch diese Parallelisierung vor, sie wird aber auch ein bisschen ironisch gebrochen. Ich fand das alles ein bisschen galanter gelöst. Muss aber sagen, das zahlt auch wieder auf diese Kritik mit ein. Also generell, dass die Figur Damien im Film größer gemacht wird, hat mich gestört. Aber generell, dass das Männliche auch irgendwie größer gemacht wird. Und versteht mich nicht falsch, das ist nicht per se ein Problem. Aber in diesem Konnex, was das Material des Buches hergibt, sich dafür dann zu entscheiden, ohne es mit einer gewissen Dringlichkeit aufzuladen, fand ich, ist einfach eine verpasste Chance. Und wenn ich meine, das Männliche wurde größer gemacht, dann muss ich an diese Rückblenden denken, die es ja vor allem im ersten Teil des Filmes gibt. Also ich hatte es eingangs erwähnt, Martha und Ingrid erzählen sich ja dann nochmal, was eigentlich in den letzten Jahren, in denen sie sich nicht gesehen haben, so passiert ist. Und dann bekommt vor allem Martha eine, ja, Background-Story als Kriegsreporterin. Und als wir dann diesen Flashback haben in ihre Zeit als Kriegsreporterin, erfahren wir da eigentlich nicht allzu viel darüber, wie ihre Arbeit eigentlich aussieht, was sie dort eigentlich macht, sondern wir sehen sie im Aufeinandertreffen mit einem männlichen Kollegen, der eine sexuelle Vergangenheit hat mit jemand, der da vor Ort im Kriegsgebiet arbeitet. Und dann reden Ingrid und Martha so ein bisschen drüber, ob vielleicht Sex sein Schutzschild gegen das Schlimme, was er da vor Ort gesehen hat, war. Auch das stand für mich im Film alles so ein bisschen lose da. Ich frage mich, warum hat Almodóvar ausgerechnet das hinzuerfunden, wo er sonst gegenüber der Buchvorlage nicht allzu viel hinzuerfindet? Und vor allem fand ich es nochmal schade in Gegenüberstellung mit der Figur der Tochter. Vielleicht müssen wir auf die auch nochmal zu sprechen kommen, die ja skurrilerweise auch von Tilda Swinton gespielt wird. Da habe ich im Buch zumindest noch so ein bisschen verstanden, warum dieses Verhältnis von Martha und ihrer Tochter so zerrüttet ist. Also wir erfahren auch wirklich nicht zu viel, aber wir erfahren zumindest so ein bisschen, wie war das Zusammenleben noch. Da spielen auch nochmal die Großeltern eine Rolle. Da wird auch noch mal mehr darüber gesagt, wie es dann weiterging, als dieses Verhältnis zerrüttet war. Und das blendet der Film auch komplett aus. Also um das noch mal zu kategorisieren oder einzuordnen, was ich meinte zum Männlichen.
Dürfte ich kurz mal eine Frage stellen?
Natürlich.
Weil du sehr viel auf das Buchbezug nimmst, jetzt ist eine Frage für mich, ob die Figur von John Turturro nicht schlicht und einfach deswegen da ist im Film als Gegenüber für Ingrid, damit sie mit jemandem sprechen kann über Martha.
Ist sie im Buch auch. Also die Funktion hat er dennoch. Wie gesagt, das sind die Nuancen, ne? Also es ist das Hinzuerfinden der gemeinsamen sexuellen Vergangenheit findet im Film statt und dann eben dieses Abwesensein, um sich mit ihm zu treffen. Er ist aber dennoch Ansprechpartner, das auf jeden Fall. Und nur um meinen Punkt von gerade eben nochmal zu Ende zu führen, dass das Männliche so präsent ist, ist nicht das Problem, es ist nur die Frage, ich verstehe es im Film nicht ganz, warum es da ist und vor allem, warum es zu Lasten anderer Punkte da ist, die mir die Figuren tatsächlich etwas näher gebracht hätten. Und damit meine ich eben besagte Mutter-Tochter-Beziehung zum Beispiel. Ich weiß nicht, ging es euch anders mit der Mutter-Tochter-Beziehung? Habt ihr da irgendwas zu greifen bekommen?
Also diese Beziehung dieses Kollegen von Martha zu diesem jungen Mönch, ein Mönch war es, oder? Ich weiß nicht, vielleicht hat sich Almodóvar da selber irgendwie hineingeschrieben, keine Ahnung. Aber ja, es war eine sehr lose Szene, da gebe ich dir recht, das habe ich auch so gesehen. Die ganze Tochtergeschichte fand ich das Schwächste am ganzen Film. Und ja, und die Tatsache, die hast du vielleicht eh schon gespoilert, jetzt bin ich auch hemmungslos, dass die Tochter ebenfalls von Tilda Swinton gespielt wird, fand ich wirklich total, also wirklich absolut albern und das war für mich eine große Schwäche. Also Da hatte ich dann auch verloren.
Ja, vielleicht sollten wir dann auch aufs Ende zu sprechen kommen. Wir haben es schon rausgehört an einigen Stellen oder wir haben es zumindest gestreift. Martha wird auf jeden Fall die besagte Pille einnehmen. Sie wird dann auch sanft auf der Liege vor dem Haus einschlafen. Später sehen wir noch, wie sich Ingrid in ein unangenehmes Verhör mit einem ja ziemlich fundamentalistisch-religiösen Polizisten begeben muss, der ihr versucht, eine Mitschuld an Marthas Tod zu geben. Und schließlich gibt es dann noch diese kurze Begegnung zwischen Ingrid und der Tochter von Martha, die, wie gesagt, von Tilda Swinton gespielt wird. Jens, wie ging es dir denn insgesamt mit dem Ende von The Room Next Door? Wurden dann noch mal passende Akzente gesetzt?
Ich muss das gerade tatsächlich nochmal versuchen, überhaupt wieder in meinen Kopf so richtig reinzukriegen. Es endet doch in dieser Draußenansicht und Julianne Moore findet Tilda Swinton tot auf der Liege, richtig?
Mhm.
Und legt sich dann neben sie. Ihr müsst mir nochmal auf die Sprünge helfen, um das nochmal zu rekonstruieren, weil das hat sich, ist anscheinend nicht so an mich rangegangen, dass ich das jetzt so groß noch im Kopf habe, dieses Ende.
Sie ruft tatsächlich sehr schnell die Polizei. Ob sie sich vorher noch daneben legt, ich weiß nicht, Magdalena,
ja,
ob dir das Bild
ja,
noch.
Ja, sie schauen dann, also die eine hat die Augen geschlossen und die andere schaut sinnen in den Wald, also ja.
Und es fängt wieder an zu schneien, oder?
Ich
ist das nicht auch dieses, dass sie dann beide
also,
im
Ja. Da war irgendwas mit Schnee, du hast völlig recht.
Der fällt in meiner Erinnerung später. Also als dann meiner Meinung nach die Leiche schon weg ist und ich meine auch, nachdem das Treffen mit der Tochter stattgefunden hat. Also das wird dann die dritte Stelle sein, wo man diesen Schnee aufgreift. Wir hatten es ja schon, er kommt am Anfang im Krankenhaus, wenn diese Flocken niedergehen und Tilda Swintons Figur so etwas sagt wie, ach, die pinken Schneeflocken, dass sie die noch erleben darf, dann haben wir sie eben im Film von der James-Joyce-Adaption und dann haben wir sie ganz am Schluss nochmal. Also der Bogen schließt sich so ein bisschen. Aber Jens, wie ging es dir mit dem Ende?
Also ich weiß, dass es mir mit dem Ende, glaube ich, vom Gefühl her genauso ging wie mit dem gesamten Film, dass ich der ist einfach nicht an mich rangegangen. Und ich fand auch diese Idee, dass Tilda Swinton selbst die Tochter spielt, das hat für mich in dem Fall auch nicht, das war wie so ein ziemlich komisches Kaninchen, was da aus irgendeinem seltsamen Hut rausgezaubert wurde.
So
das hat für mich einfach
Point.
Nicht funktioniert. Ja, ja. Und ich glaube, für mich hat sich am Ende das noch mal so ein bisschen bestätigt, dass ich finde, dass was viele auch geschrieben haben, Almodovar erzählt eigentlich, sage ich mal in Anführungszeichen, viele haben geschrieben, es sei ein sehr lebensbejahender Film über den Tod. Und ich finde halt, er versucht sehr viel über die Idee davon, dass man den Tod philosophisch im Kopf hat und dass es dann in der Villa konkret wird. Er versucht da was zu erzählen, aber eigentlich erzählt er dann viel über das Leben und über die Kunst und darüber, wie sich das durchdringt. Und am Ende fühlt es sich so ein bisschen so an, als wenn es so so was Abgehobenes und ging einfach in dem Fall nicht an mich ran. Es gab da gar keinen emotionalen Resonanzraum in gar keiner Hinsicht. Und so war das am Ende halt auch. Und das ist auch das, was ich dem Film insgesamt ankreide. Ich finde halt, da sind ganz große Themen drin. Also ich meine, es geht eigentlich um Sterbehilfe oder um den selbstgewählten Freitod mit dieser Pille aus dem Darknet. Ich finde, dass der Film dazu auch nicht so viel erzählt. Diese Idee, was das jetzt, was in dem Fall dann Sterben bedeutet, und das ist ja schon eine, sage ich mal, sehr emanzipierte Idee von Tod und dieser ganze Diskurs, der darum gesponnen wird, der ja auch total aktuell ist, der wird nicht ansatzweise irgendwie, finde ich, tangiert und ich finde, er erzählt dann eigentlich gar nicht so viel über das, worauf er hinausläuft. Und das ist auch so das, was ich glaube ich, was mein größtes Problem mit dem Film war. Und das habe ich am Ende auch nochmal gespürt. Da muss ich nochmal auf diesen Film zurückkommen, den ich am Anfang erwähnt habe, der natürlich ganz anders funktioniert, aber Ivo von Eva Trubitsch, der folgt ja einer Palliativmedizinerin, Pflegerin, die bei verschiedenen Patienten in verschiedenen, sage ich mal, Gesundheitssituationen vorbeigeht und denen hilft und die auch in den Tod begleitet. So. Und der Film ist natürlich, wie ich schon gesagt habe, sozialrealistisch. Der hat nicht diese Überästhetisierung, aber der hat trotzdem total viel Poesie, weil er auch poetisch Bilder für den Tod findet und wo dann eine Frau im Rollstuhl ist und dann findet er Bilder draußen und dann mit einem Schnitt wird klar gemacht, was erzählt wird. So. Und das hat mich total berührt. Und das gelingt bei Almodovar in dem Fall kein einziges Mal. Und ich glaube, was auch noch so eine ganz große Rezeptionsrolle für mich gespielt hat, ist, dass es noch nicht so lange her ist, dass ich einen eigenen Tod in der Familie hatte, dass meine Mutter gestorben ist, die auch an Krebs gestorben ist. Und ich finde halt, wenn man das einmal so erlebt hat, dann hat der Film was wirklich so seltsam abgehoben ist. Und ich lasse ihm dann auch so diese philosophische Idee, diese super ästhetische Konstruktion von einer philosophischen Idee, von einer intellektuellen Ausreizung, das lasse ich ihm dann irgendwie nicht durchgehen, weil das hat für mich einfach nicht funktioniert. Das ist emotional einfach, also ich bin nicht schreiend aus dem Kino gerannt, so schlimm fand ich ihn nicht. Das auf jeden Fall nicht. Aber ich finde viele Filme von ihm besser und ich finde, am Ende kulminiert das nochmal in dieser absurden Szene und ja, also ich finde, er findet seinen Punkt einfach nicht so und erzählt eigentlich nicht das, was er an Potenzial gehabt hätte zu erzählen. So.
Ja, also um mich ganz kurz dazwischen zu schieben, weil du sehr viel von dem angesprochen hast, wie es mir auch geht, er reproduziert nochmal das, was mein generelles Problem ist mit dem Film. Also es geht alles einfach zu glatt. Es ist zu lebensfremd, um tröstlich zu sein oder berührend zu sein. Selbst im Tod, in diesem letzten Moment, liegt Tilda Swinton im gelben Mantel dann nochmal auf dieser grünen Liege. Wir haben diesen fabelhaften Farbkontrast. Wie gesagt, das holt mich nicht ab. Und was du zu dem anderen Aspekt sagtest, also mit dem Thema Sterbehilfe, auch das, also das kommt ja in den letzten Sequenzen auch nochmal vor, mit besagtem Polizeirevier. Und ich finde, auch das wirkt fast nochmal so, ja, fast forciert hinten angefügt. Also so wie die Figur des Damien und die Parallelisierung mit der Klimakrise für mich forciert hinzugefügt sich anfühlte, wo ich mir dann auch wieder die Frage stelle, ist das jetzt etwas, was man als positiv empfinden kann, dass dieser Film das so unaufgeregt verhandelt, also gerade das Thema Selbstmord oder eben Sterbehilfe, oder wird er seinem Thema einfach nicht ganz gerecht? Und ich glaube, für mich ist es eher Letzteres. Magdalena, wie geht's dir mit dem Schluss?
Ich habe sie gerade erwähnt, mir hat die Figur der Tochter, das fand ich hochgradig albern, dass das Tilda Swinton nur schlechter gekleidet ist irgendwie. Ich wollte euch noch was anderes fragen. Könnt ihr euch noch erinnern an diese eine Szene, von der Martha erzählt, wie der Vater ihrer Tochter stirbt in diesem Brand? Die fand ich so absurd. Die ist so surreal.
Als er in das Haus reinspringt, meinst du diese Szene?
Genau.
Ah ja, okay, genau. Die fahren an einem brennenden Haus vorbei und dann will er da jemanden retten, der nicht drin ist, und springt rein.
Und hört jemanden, er ist, glaube ich, kriegstraumatisiert, glaubt jemanden zu hören, der schreit, oder die schreit, genau. Und versucht jemanden zu retten, es ist aber niemand drinnen. Also so wie das inszeniert ist, ich habe an diesen, wie heißt dieses Bild? Christine's World, glaube ich. Dieses berühmte Bild von 1946, wo ein Haus im Hintergrund ist und vorne siehst du eine junge Frau am Boden liegen, die sich so hinwendet. Weiß nicht, ob ihr das im Kopf habt, wie das aussieht. Ich habe es vorhin noch einmal nachgeschaut, natürlich ist mir jetzt der Künstler wieder entfallen. Also wie ist euch mit dieser Szene gegangen? Die war so seltsam. Nämlich irgendwie als Erklärung für diese zerrüttete Mutter-Tochter-Beziehung. Oder als Schlüsselszene dafür irgendwie.
Ich glaube, ich kann dir gar nicht viel mehr sagen als das, was ich wirklich schon öfter gesagt habe. Es wirkt konstruiert. Es ist auch im Buch anders. Also sie kommt in ähnlicher Art und Weise vor. Wir haben im Buch nicht, dass Martha dann Kriegsreporterin wird, was sich eben vor dem Kontext, dass ihr Partner, von dem sie dann ja schwanger wird und dieses Kind entsteht, eine komische Reaktion finde darauf, also dass sie diese Traumatisierung erlebt und dann irgendwie Kriegsreporterin wird. Mir ging es einfach so, das war wie diese andere Rückblende in diesen Kriegsort, sehr, sehr artifiziell und trägt nur zu diesem insgesamten Eindruck des Films bei. Aber Jens, vielleicht hast du dazu noch was.
Ich habe auf jeden Fall diese Szene noch vor Augen. Also sagen wir mal, visuell hat sie sich zumindest bei mir auf die Netzhaut gebrannt. aber ich glaube, dass ich will das jetzt nicht pauschal für alle sagen, weil ich verstehe, bei Almodovar passiert es ja, er macht es ja oft, nutzt es als Stilmittel, dass er die Erzählung bricht und dann, sage ich mal, nochmal so Backstories erzählt, wobei ich finde, dass er das bei anderen Filmen, hat das manchmal so ein bisschen so eine gewisse Anarchie, die hat nochmal so einen anderen Drive in den Film reingebracht, und ich finde, hier hatten diese Backstories, also die meisten, die ich jetzt gerade erinnere, für mich eher so eine Art von psychologischer Grundierung, quasi nochmal auf Nummer sicher gehen, was ich in dem Fall nicht gebraucht hätte, und da würde ich dir voll zustimmen, Magdalena, dass diese Szene genau sowas auch hat, oder Arabella, hast du das gerade gesagt. Also ich finde generell auch diese Background-Geschichte mit der Kriegsreporterin. Also ich finde auch nicht, dass da so viel rausgeholt wurde. Das ist irgendwie so wie auf Nummer sicher gehen, um da nochmal sozusagen die Psychologie der Figuren so zu unterstreichen. Das hätte ich, glaube ich, jetzt so gar nicht gebraucht. Ich weiß, wie gesagt, dass diese eine Szene für mich visuell funktioniert hat, aber ja, es ist dann schon, hat was sehr Konstruiertes. Das ist so diese Mechaniken, die ich schon meinte, dass ich hatte das Gefühl, dass ich die oft hab rattern hören. So. Ich fand das dann so elegant, dass oft gefilmt war und so schön dann auch teilweise die Musik funktioniert hat, fand ich das in der dramaturgischen Ausgestaltung manchmal schon so ein bisschen, ja, holprig. Also
ich finde, es wird oft in diesem Film etwas festgestellt, es wird was in den Raum gestellt, es wird aber nicht weiter verwendet. Und für mich hat das eben auch wieder zu dem Eindruck des Dekadenten, des Glamourösen beigetragen, weil das jetzt vielleicht eine interessante Background-Story ist, auch wenn sie psychologisch nicht aufgeht. Das ist irgendwie, ach, es ist ja so interessant. Also ich kann damit wirklich nicht viel mehr machen. Und es trägt, wie gesagt, dazu bei, dass mich der Film eher erbost als beglückt zurückgelassen hat. Aber lasst uns gerne zu der abschließenden Frage kommen, die auch am Ende jeder Folge bei Cut steht. Magdalena, muss man diesen Film gesehen haben?
Nein. Nein, ich hab nur Freude dran gehabt. Ich glaube, das ist dieses Coffee-Table-Book-Ding, trifft es am ehesten. Es hatte für mich Momente, es hat mich abgeholt. Ich sehe völlig ein, dass es anderen anders geht. Ist kein Muss.
Jens, ich kann es mir fast denken, was du sagen wirst, aber sag's gerne nochmal.
Nee, ich glaube nicht. Also ich verstehe, was man daran gut finden kann, aber nein. Und ich finde eigentlich, dass dann andere Almodovar-Filme da für mich erstmal auf dem Papier stehen würden, bevor der kommen würde.
Auch wenig überraschend, ich würde ebenfalls sagen, man muss ihn nicht gesehen haben. Er bleibt letztlich für mich im Erzählen, gerade im Kontext eines großen existenziellen Themas, eher belanglos bis ärgerlich, je nachdem, ob man sich an der Ästhetik stört oder erfreuen kann. Und ich würde stattdessen tatsächlich empfehlen, sich mit Sigrid Núñez bzw. ihrem Buch auseinanderzusetzen, weil die Figuren dort interessanter gezeichnet sind, aber auch, weil da spannendere Weltbetrachtungen mit einfließen, vor allem, wie schon gesagt, von weiblichen Autorinnen und Philosophinnen. Dann ganz am Ende jeder Folge haben wir noch die Möglichkeit, auf etwas hinzuweisen, was uns im Gegensatz zu The Room Next Door vielleicht zuletzt besonders gut gefallen hat, was wir gelesen haben, gesehen haben oder vielleicht auch auf ein Projekt hinzuweisen, das gerade so bei uns los ist. Jens, gibt's da etwas bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es sind ja die Wochen der PreisträgerInnen-Filme. Jetzt haben wir über den Gewinner aus Venedig geredet. Gestartet auch schon ist der Gewinner von der letzten Berlinale, Dahomey von Mati Diop, den ich unglaublich empfehlen möchte. Das ist ein Film, also eigentlich ein Dokumentarfilm, wobei kein klassischer. Es ist eher so ein magischer Dokumentarismus. Und Mati Diop folgt quasi 26 Kunstschätzen, die mit mehreren tausend anderen Kunstschätzen von französischen Kolonialtruppen geplündert wurden. Und der Film folgt quasi dabei, wie die aus Paris, aus einem Museum, zurück nach in die Republik Benin kommen. Und magisch macht den Film, dass er einer Statue, dem Abbild des König Gezo, wie er heißt, Leben einhaucht und ihn zeitweise aus der Dunkelheit und später in Benin auch aus der Nicht-Dunkelheit sprechen lässt. Und das ist ein ganz schlauer, toller, experimenteller Dokumentarfilm, sehr essayistisch, der sich auf vielen Ebenen in einer Kürze von 67 Minuten mit Restitutionsfragen beschäftigt. Den fand ich sehr, sehr toll. Und der nächste Film, der dann in Cannes gewonnen hat, der jetzt auch startet, Anora von Sean Baker, den ich auch absolut empfehlen möchte. Ich glaube, ich habe mich lange nicht mehr 2 Stunden 18 oder wie lange der geht, im Kino so unterhalten gefühlt und gleichzeitig auch das gemerkt, dass der Film eine ganz, ganz andere subversive Ebene noch hat, die ich ganz schlau fand. Daran erzählt er ja von einer Stripperin, die an den Sohn von russischen Oligarchen gerät, der in Saus und Braus lebt und sie heiratet ihn dann. Es ist so ein bisschen so eine Dirty Pretty Woman Story, wurde an vielen Stellen gesagt und er erzählt dann aber, Sean Baker erzählt dann in dem Film total, also sehr unterhaltsam, mit sehr viel Ekstase und Spaß und schnellen Schnitten, diese Geschichte zwischen den beiden. Das kippt dann nachher von der Cinderella-Story in so einen irren Trip durch die Nacht, weil der Bräutigam verschwindet etc. Ich will gar nicht zu viel spoilern. Ich fand das sehr, sehr unterhaltsam und gleichzeitig erzählt er super viel darüber, wie Geld die Welt regiert und wie pervers der amerikanische Traum ist. Also das kann ich beides irgendwie schwer empfehlen, definitiv.
Kannst du generell was mit Sean Baker anfangen? Also mochtest du auch seine vorangegangenen Filme?
Ich kann sehr, sehr viel mit ihm anfangen, ja. Ich mochte Florida Project, hat mich, da habe ich, glaube ich, echt also beim zweiten Mal schauen noch geheult, weil der mich irgendwie gekriegt hat, weil diese kindliche Perspektive so toll war. Und ich mochte auch Red Rocket, weil der, glaube ich, bis dahin der subversivste war. Also ich kann schon viel mit ihm anfangen, doch, auf jeden Fall.
Ja. Ich mochte Red Rocket gar nicht und das hilft mir ein bisschen bei der Einschätzung, ob ich dann Anora mögen werde oder nicht.
Ach, du hast ihn noch nicht gesehen. Ah ja, da auf deine Meinung wäre ich auf jeden Fall sehr gespannt.
Magdalena, wie ist es bei dir? Hast du was, was du empfehlen möchtest?
Ja, also Anora finde ich jetzt gar nicht so. Aber ja, auf der Home freue ich mich übrigens sehr. Wir nehmen das auf einen Tag vor Ende der Biennale und morgen Abend ist es der Abschlussfilm und ich freue mich schon sehr, 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 weil ja, sehr viel, sehr Spannendes gehört. Danke nochmal für den Tipp, Jan. Ich bin sowieso jetzt gerade ausgehungert nach Kino, nachdem ich jetzt 2 Wochen fast krank war und mich heute noch dazu den ganzen Tag mit Terrifier 3 auseinandersetzen musste, fragt mich. Nicht, warum ist das Schlimmste auf der Welt? Nein, es ist natürlich nicht das Schlimmste auf der Welt. Das ist eh ganz toll mit den praktischen Tricks und so. Aber ja, nicht meine Welt. Aber worauf ich mich jetzt im Herbst freue, ist Emilia Perez nochmal auf der großen Leinwand zu sehen. Wenn wir jetzt schon von Cannes-Preisträger-Filmen sprechen, der hatte, glaube ich, das beste Ensemble hat der gewonnen in Cannes. Und den mochte ich wahnsinnig und ich bin schon sehr gespannt, ob er das zweite Mal auch so gut funktioniert, weil das, was der erzählt, Jacques Audiard erzählt da die Geschichte eines erzählt die Geschichte einer mexikanischen Anwältin, die von Zoe Saldana gespielt wird, die von einem Druglord kontaktiert wird, der ihr sagt, er möchte eine geschlechtsangleichende Operation, weil sie ist immer schon eine Frau gewesen und heißt Emilia Perez und nicht, ich habe vergessen, wie er als Druglord heißt. Und das Ganze ist ein Musical und es ist völlig aberwitzig und ja, also man sitzt irgendwie die ganze Zeit drinnen und fragt sich, wie der das zustande kriegt, dass man dabei bleibt. Ja, ich bin gespannt, ob das ein zweites Mal auch funktioniert. Ich glaube fast.
Ich merke gerade, ich gehe in die falschen Pressevorführungen. Klingt auch total spannend und muss ich auf jeden Fall auch noch sehen. Zuletzt hatte ich eher einen Paniten dabei.
Ich glaube, du hast noch ein bisschen Aber Zeit. Im November startet der erst.
Wunderbar. was ich positiv hervorheben kann, was ich zuletzt gesehen habe, war tatsächlich eine Serie, die vor ein paar Wochen bei Apple TV gestartet ist, die aber auch nur episodenweise ausgestrahlt wird, also noch läuft. Das heißt, mein Urteil basiert auf ungefähr der Hälfte der bislang gezeigten Folgen. Und zwar geht es um die Serie Disclaimer von Alfonso Cuarón, also eigentlich auch einem Filmemacher, mit Cate Blanchett in der Hauptrolle, die dort eine angesehene Journalistin spielt, die ein scheinbar perfektes Leben führt, das aber dadurch aufgerüttelt wird, dass jemand ein ominöses Buch schreibt, das pikante Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit aufdeckt. Geschrieben wird das Buch von einem Lehrer, gespielt wiederum von Kevin Klein, der noch viele Jahre später um seinen verstorbenen Sohn trauert und sie hat damit etwas zu tun. Interessant oder was ich so besonders finde an Disclaimer ist eigentlich gar nicht so sehr der durchaus spannende Thriller-Plot, sondern vielmehr die auffallend eigenwillige Inszenierung, man könnte sagen, auch eine überbordende Ästhetik, die aber in dieser Serie, weil wir gerade so viel drüber gesprochen haben, nicht zum Hindernis wird, sondern sogar dazu beiträgt, dass man die Figuren besser versteht, dass man ein größeres, ein tieferes Verständnis für sie entwickelt und das, obwohl Cuarón eigentlich mit seiner stilistischen Herangehensweise da auch einige No-Gos oder Dinge, die als No-Go gelten, heranzieht. Es gibt zum Beispiel eine Off-Stimme, eine wechselnde Off-Stimme, also der verschiedenen Figuren, die nahezu durchgängig die Bilder begleiten. Also es gibt fast keine Momente, außer natürlich in direkten Monolog, wo wir diese Off-Stimme nicht hören. Ich habe es noch nie erlebt, dass die Off-Stimme tatsächlich eine so große Bereicherung ist. In meiner Meinung nach ist es bei Disclaimer der Fall. Wie gesagt, noch habe ich nicht alle Episoden gesehen, aber soweit kann ich sagen, es ist eine der bemerkenswertesten Serien in diesem Jahr.
Arabella, da würde ich gern mit dir drüber streiten, wenn du sie fährst.
Ui, sehr schön.
Ja, da ist so viel Mutterschelte drinnen in der Serie. So viel Bestrafung für, ja. Na, ich bin schon gespannt.
Vielleicht. Hast du schon alle Folgen gesehen? Darf ich dich das fragen? Gut, dann wir reden gleich nochmal weiter. Sonst spoilern wir, glaube ich, zu viel. Okay. Dennoch, ich sage an der Stelle ganz lieben Dank für die spannende Diskussion zu The Room Next Door. Es hat mir großen Spaß gemacht mit euch. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss.
Danke, ciao.